Heute gibt es einen Wechsel im Rhythmus und in der Präsentation. Wir haben bisher uns mit Voraussetzungen von Interpretation der philosophischen Untersuchungen beschäftigt. Erinnern Sie sich einerseits mit dem Thema Ad hominem-Interpretation, kurz gesagt das andere mit dem Thema anti-humanistische Interpretation, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe am Ende der vergangenen Session darauf hingewiesen, dass das, was ich vorhabe, was ich Ihnen vorstelle, vorschlagen möchte, eine nochmal andere Betrachtungsweise ist, die etwas aufnimmt von der Erkenntnis der Ad hominem-Interpretation, nämlich aufnimmt, dass es sich um Arbeitsprozesse handelt, dass es um etwas geht, was in der Zeit und mit der Beschäftigung eines denkenden Wesens zu interpretieren ist, nicht einfach als der starre Text, das aber andererseits versucht, die ein wenig sentimentalen Anklänge und subjektivistischen Anklänge auszublenden, indem diese Prozesse, um die es geht, nicht verstanden werden als die zeitgeschichtlichen oder individualgeschichtlichen Prozesse, sondern als die Arbeitsschritte, die erkennbar von einer Person an einem Text geleistet werden. Und das bringt mich zu meinem Hauptthema, was mich also in dieser Wittgenstein-Schiene hauptsächlich interessiert, und das ist die Einbeziehung des neu erschlossenen Nachlassmaterials für die Interpretation der Sachen, um die es hier geht, die philosophischen Untersuchungen. Ich werde ein, zwei Mal noch in dem Semester Gelegenheit haben, die Veranstaltung hier und die Veranstaltung, die ich auch in diesem Semester über Hegel mache, so kurz mal parallel zu führen. Und für diejenigen, die dort sitzen, hoffe ich, dass es einen gewissen Mehrwert erbringt. Für die anderen ist es ein Hinweis auf eine philosophische Perspektive, die sie vielleicht nützen können. Darum berichte ich mal kurz, beziehungsweise bevor ich das berichte, was wir gestern diskutiert haben, formuliere ich das Problem in einer Art und Weise, wie es aus unserer jetzigen hiesigen Diskussion entsteht. Wir haben in beiden Interpretationsansätzen, die ich diskutiert habe, eine ganz massive Substanzvoraussetzung. Substanzvoraussetzung, also in einem spezifischen Sinn. Was meine ich damit? Es gibt eine Person Wittgenstein. Diese Person ist eine zeitgeschichtliche Persönlichkeit, hat bestimmte Erfahrungen. Diese Erfahrungen kann man ansprechen und verwenden, damit man erklärt und interpretiert, was er gemacht hat. Also diese Person Wittgenstein ist ein wichtiger Punkt. Im anderen Fall ist es genau die Leugnung dieser Person. Aber was es da gibt, ist ein Text, der vorliegt. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir in dieser Eike von Savigny-Interpretation einen ganz, sagen wir mal, besonders eklatanten Fall von Ausblendung von Subjektivität und von der sogenannten Kotextualität haben. Also gegeben ist nur das, was in diesem einen Text vorhanden ist. Ich mache Sie noch mal aufmerksam auf diese Seite hier. Auf dieser Seite habe ich Ihnen zur Verfügung gestellt unter anderem diesen Text von Herrn Erich Lange in den Wittgenstein-Studien. Da hat er eine lange Besprechung von Savignys Ansatz auf methodische Kriterien gerichtet. Das ist 97, glaube ich, erschienen. Schauen Sie sich diesen Link an. Ich lasse es dabei bewenden bei der Frage, wie geht man mit methodenkritisch, interpretationstheoretisch mit Savigny um. Savigny hat also auch eine solche Substanzvorstellung und das ist der Text der philosophischen Untersuchungen. Das ist, jetzt komme ich zu der Diskussion von Hegel gestern, das sind Begriffe von hoher Allgemeinheit, die versuchen, eine Gegebenheit plastisch und drastisch zu fixieren. Und sie, also wenn ich das so sage, ist mir bewusst, dass ich es auch viel, viel einfacher sagen kann. Man kann es auch so sagen, sie kommen hier nicht deswegen her, sie sitzen hier nicht deswegen, weil ich ein paar nette Gedanken formuliere, sondern sie kommen her, weil sie für Wittgenstein sich interessieren, für die philosophischen Untersuchungen sich interessieren oder für beides interessieren. Das heißt, sie und ich antworte natürlich darauf und ich habe das vorher auch schon genauso durchlaufen. Wir antworten auf diese Form von klaren, klassischen Ansagen. Wenn man das so zur Kenntnis nimmt, dann ergibt sich als nächstes Problem, wann ist der Wittgenstein geboren worden, wann ist er in die Schule gegangen, wo ist er in die Schule gegangen, wann hat er das erste Mal eine Idee gehabt, dass er Philosoph werden will, wann hat er das erste Mal gesagt, er möchte ein Buch schreiben. Diese Art von Dingen stellt sich dann selbstverständlich und im Zusammenhang mit Text ist es ziemlich ähnlich, nämlich: Wann fangen die philosophischen Untersuchungen an? Wo ist es das erste Mal, dass der Keim der philosophischen Untersuchungen gelegt worden ist? Die Leute, die den Hegel mitgehört haben, wir werden dann nachher drüber reden, weil ich das da ganz, ganz gern also auch noch ansprechen will, merken schon, worum es geht. Es geht um einen Anfang. Wenn man solche Substanzvorstellungen hat, dann hat man auch Anfangsvorstellungen. Das erste Mal das. Und ich muss sagen, ich werde das heute noch zeigen, ich hoffe, ich komme so weit, aber in jedem Fall das nächste Mal. Es ist ein Gefühl der Erhabenheit, ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein Gefühl der Erhabenheit, wenn man in dem Faksimile die Handschrift von Wittgenstein sieht, wo er das erste Mal hingeschrieben hat, Augustinus sagt. Das sind sozusagen solche Erstausgaben, Ersterscheinungen im weiten Sinn. Und das habe ich Ihnen gleich mal hier mitgebracht, damit Sie das auch zumindest mal sehen. Leider ist das Episkop, wo ich Ihnen das projizieren wollte, das war eigentlich der besondere Gag, der für heute vorgesehen war, dass ich Ihnen auch diese Schrift projiziere auf dieselbe Art und Weise, wie das digital ist, leider entweder verschwunden, verlegt oder gestohlen worden. Das hätte ich Ihnen... Es ist fast, ich weiß es nicht, was da passiert ist. In jedem Fall, wenn ich also da dabei bin, Wiener Ausgabe, 4. Band, das gibt es auch als Studienausgabe, 1 bis 5, sehr, sehr günstig, sowohl bei Springer günstig, ist noch günstiger bei 2001. Das sind Bände, von denen ich Ihnen noch sagen werde, worum es da sich handelt. Das ist die Luxusversion. Diese Luxusversion eignet sich ziemlich gut dafür, dass man ein Gefühl kriegt, wie diese großen Schreibbände ausgesehen haben. Die haben in etwa dieses Format gehabt, obwohl hier immer zwei drin sind. Also das ist die Nedo, das ist die Springer Wiener Nedo-Ausgabe. Zwei von diesen großen Manuskriptbänden von Wittgenstein, MS, wie wir dann sehen werden, sind in diesen Dingen hier drinnen enthalten. Und damit habe ich meine Abschweifung begonnen. Es ist eben ein irgendwo Moment der Erhabenheit hier zu sehen, das ist das erste Mal. Aber, und das ist mein Hinweis auf Hegel, worüber wir weiterreden werden, und es ist mein Hinweis in der jetzigen vorgeschlagenen Interpretationszusammensetzung, das ist in einer gewissen Weise einfach Unfug. Es ist Unfug und was anderes kann man dazu nicht sagen. Sie werden diese starken Worte besser verstehen, wenn ich Ihnen gezeigt haben werde, was mit diesen erhabenen Momenten, die hier auftreten, was im Nachlass von Wittgenstein damit wirklich geschieht. Und ich springe mal so rein und schockiere Sie quasi absichtlich. Ich habe Ihnen für die Sachen, über die ich jetzt reden werde und in weiterer Folge reden werde, habe ich eine Skizze angefertigt. Und das ist eine Skizze der Items, der Bestandteile vom Nachlass, in denen die ersten vier Paragraphen der philosophischen Untersuchungen auftauchen, verändert werden, überarbeitet werden und so weiter. Und das werde ich Ihnen noch kommentieren, aber stellen Sie sich ungefähr so vor, hier, das, was ich Ihnen gezeigt habe, ist hier. Ja? Das ist das Manuskript 111, Seite 15 bis 19. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, durch diese Phasen, durch alle diese Phasen hindurch, wandert dieses Textstück, und das ist eine Vereinfachung. Ja? Also wenn ich da wirklich penibel genau gewesen wäre, wäre es doppelt so kompliziert. Das ist eine Vereinfachung von dem, worum es da geht. Es wandert durch alle diese Phasen, bis es da unten in der Spätfassung der philosophischen Untersuchungen auf die Art und Weise auftritt, wie wir es kennen. Und wenn Sie sich jetzt das vorstellen und das konfrontieren damit, dass Sie wahrscheinlich genauso wie ich, aber ich in den 70er Jahren natürlich noch viel ausgesetzter, die philosophischen Untersuchungen aufgeschlagen haben, dort gelesen haben, wo ist es? Dort gelesen haben, Augustinus in den Confessiones. Cum ipsi majoris homines appellabant rem aliquam, in diesen Worten erhalten wir, so scheint es mir, ein bestimmtes Bild vom Wesen der menschlichen Sprache. Und wenn Sie sich also diesen Kontrast jetzt ansehen, auf der einen Seite die ja ganz berechtigte Voraussetzung, dass ein bestimmter Text, der philosophische Untersuchungen heißt, mit einem bestimmten Gedankenkomplex beginnt, und auf der anderen Seite die Einsicht darin, dass dieser Gedankenkomplex auf diese extrem komplizierte Art und Weise verschachtelt eine Vorgeschichte hat, dann wird Ihnen klar werden, dass, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, dass die Frage nach dem Ursprung, nach dem Anfang, nach dem unmittelbaren Auftreten, um es hegelianisch zu sagen, des Beginns der philosophischen Untersuchungen eine falsch gestellte, eine mythologisierende Betrachtungsweise ist und dass also eine wichtige Interpretationsmaxime darin bestehen muss, scheint mir, diese Zuspitzung auf ein Werk von Wittgenstein oder aber auf einen Zustand von Wittgenstein, auf einen Gedanken von Wittgenstein aufzudröseln, aufzumachen, was natürlich immer, das ist mir schon bewusst, vor dem Hintergrund geschieht, dass wir diese Person nach wie vor haben. Wir haben dieses Konstrukt, wir haben das Konstrukt sowohl des Autors als auch des Werkes, aber was nicht passieren soll, ist, dass wir uns durch die Logik dieses Konstruktes in eine Heiligenverehrung oder aber in eine Form von Ursprungsrecherche sozusagen hineindrängen lassen, die so etwas von Geburtsstundenfanatik hat. Nicht? Geburtsstundenfanatik, wann beginnt es? Weil dort, wo es beginnt, dort ist aller Heidegger es in seiner Substanz am ursprünglichsten, am einfachsten, am unverstelltesten vor allem, nicht? Am unverdorbensten enthalten. Also verstehen Sie das bitte, was ich Ihnen jetzt zumuten werde, und das ist jetzt einmal eine sehr trockene Geschichte. Es werden einfach ziemlich bibliografisch-archivarische Facts sein, zunächst einmal, die Sie wissen müssen, die ich Ihnen quasi jetzt hier auch auftische, im Gegensatz zu den Ansätzen, wo man sagt, wir kümmern uns um Wittgenstein und das Wiener Kaffeehaus oder wir kümmern uns um den klar eingeschränkten nur Text, bei dem es uns eigentlich auch ganz egal ist, ob der von Wittgenstein geschrieben ist. Was ich Ihnen jetzt hier mal vorsetze, sind Informationen, Basisinformationen über den Zustand des Textkorpus, sagen wir mal so. Sie können Das ist natürlich schlecht, wenn das dann nur zur Hälfte da ist. Besser. Ich nenne etwas, ja, ganz allgemein einmal zu dieser Notation, die Ihnen einerseits sicherlich keine großen Probleme macht. Sie finden das also auf der Wittgenstein-Philo.at lv2.html-Page als den einen Link zu Wittgensteins philosophische Untersuchungen Genese 1. Diese Notation ist UML-Notation. So weit hat es also UML zumindest geschafft, in meiner Arbeit dieses Semester reinzukommen. UML heißt Universal Modeling Language und ist eine Standardisierung davon, wie man im Bereich der Softwareentwicklung komplexe Systeme, Sachverhalte, Interaktionen notiert mit dem Zweck, sie allenfalls, also einerseits sie eben grafisch aufbereitet, eine Modellierungssprache. Der Zweck ist der, anschließend an diese Modellierung auch eine leichtere Möglichkeit zu haben, mit diesen Dingen programmtechnisch umzugehen. Also ich sage Ihnen das nicht im Einzelnen, wenn Sie es interessiert, fragen Sie mich, ich gebe gerne Auskunft. Jede dieser Notationen hat einen Hintergrund, einen softwaretechnischen Hintergrund. Also wenn ich das einem gebe einem Softwareentwickler, der die Sprache kennt, dann weiß er schon einmal ganz deutlich an bestimmten Stellen, was er damit anfangen soll. Das ist aber eher nur nebenher. Was ich Ihnen jetzt hier mal als erstes aufgelistet habe, ist eine in zwei Seiten aufgefächerte Art und Weise, den Gang der philosophischen Untersuchungen, so wie er hier drinnen dokumentiert und abgedruckt ist, nämlich in diesem Joachim Schulte Band vor Augen zu führen. Und ich werde das gleichzeitig, ich gehe das jetzt eben einmal durch und werde das gleichzeitig mit den Belegstellen für aus dem Wittgenstein-Nachlass, also library.nlx.com, ich mache Sie darauf aufmerksam, das können Sie sich alles ansehen. Im Uni-Bereich werde ich das illustrieren, sodass Sie mal, und man könnte, was ich also jetzt tun werde, könnte man sagen, ist das folgende. Sie haben in diesem library.nlx.com hier links unter dem Table of Content im Prinzip dasselbe Problem, wie Sie es auch in der CT Wittgenstein-Ausgabe haben. Das will ich Ihnen doch vielleicht auch zeigen. Nämlich, dass Sie eine Liste von Manuskripten der Reihe nach angeführt haben, die Sie schön oder weniger schön finden können. In jedem Fall bringt es Ihnen nichts an Strukturinformation. Das ist also einfach nur ein abstraktes Inhaltsverzeichnis. Und was ich Ihnen jetzt erbringe, ist drüber gelegt, über dieses abstrakte Inhaltsverzeichnis, die Hinweise, welche Manuskripte, welche Entwicklungen und Strukturen wichtig sind, um damit umgehen zu können. Und was ich auch noch dazu schalte, ist dieses Ding hier. Das ist nun die Wittgenstein Nachlass-CD, die Sie nicht mehr zugänglich haben, die den Vorteil hat, dass hier die Faksimiles mit dabei sind. Die Nachlass-CD und werde ich an dieser Stelle eben auch zum Illustrieren Ihnen zeigen. Was Sie hier vergleichbar mit der Webgeschichte haben, sind hier die Contents. Also das ist so umgesetzt von der Nachlass-CD in das www. Jetzt gehen wir hier mal zurück und fangen wir da an. Also, was ist die auf der Spurensuche? Auf der Spurensuche zunächst einmal jetzt von den philosophischen Untersuchungen erzähle ich Ihnen die Geschichte, die hier beim Joachim Schulte drinnen steht, wobei ich gleich darauf hinweise, dass diese Geschichte ein bisschen eine andere Geschichte ist als die der ersten vier Paragraphen der philosophischen Untersuchungen, weil die philosophischen Untersuchungen 1 bis 4, wie Sie gerade vorhin gesehen haben, die fangen an im Manuskript 11, welches verfasst worden ist 1931. Da haben Sie also die ersten Spuren. Die philosophischen Untersuchungen sind ein Werk, das aus Material im Prinzip der gesamten Arbeit ab 1929 zusammengestellt worden ist, auf vielfältige Art und Weise überarbeitet und durch viele Durchgänge gefiltert, verändert und gestaltet worden. Wovon ich jetzt rede, ist eine Form, die dieses Buch unter dem Titel Philosophische Untersuchungen erkennbar im Jahre 1936 genommen hat. Erkennbar daran, dass das philosophische Untersuchungen heißt ab damals und auch erkennbar daran, dass ein relativ großer Textbestandteil und die Methode der Philosophie, die in diesem Textbestandteil manifestiert ist, an dieser Stelle vergleichsweise gesammelt, kompakt und repräsentativ, wenn man schon sagen will, in die Welt tritt. Ja? Also diese Art von Geburt, die hier stattfindet, ist keine radikale Geburt, das werden wir sehen, ist aber eine vergleichsweise eine vergleichsweise in sich geschlossene Manifestation dessen, was man auch nachvollziehen kann in der Biografie von Wittgenstein, nämlich er hat sich hingesetzt, kurz gesagt mal, er hat sich hingesetzt und hat gesagt, so jetzt schreibe ich mein zweites Buch. Das hat er natürlich nicht gemacht, aber aus dem, was er da versucht hat, lässt sich rekonstruieren, dass er es an dieser Stelle in einer Art und Weise versucht hat, an den Stellen, nämlich nicht an dieser Stelle, das ist ganz falsch eigentlich, sondern an den Stellen, die ich Ihnen jetzt nennen werde, er versucht hat, ein halbwegs kompaktes philosophisches Buch erzeugen. Gut, was spielt da eine Rolle? Dazu gibt es jetzt, also ich sag's mal, jetzt ohne die Vorgeschichte, weil jetzt müssen wir erst wieder bei der Vorgeschichte anfangen, das ist notwendig. Wir fangen aber nicht bei der Vorgeschichte an. Warum? Aha, das ist ein bisschen traurig, denn Sie haben hier eine Skizze, die einen Feature nicht hat, das ich hier am Bildschirm sehr wohl habe. Das ist irgendwo, kommt nicht rüber in der Darstellung durch den Beamer, interessanterweise. Und das ist eine Unterlegung, also ein bisschen eine Kennzeichnung bestimmter Teile dieser Skizze. Sie werden sie, wenn Sie das im Internet aufrufen, sehen Sie es. Es ist für Sie hier leider nicht zu sehen, weil ich habe versucht, das ein wenig zu strukturieren, weil so ist es doch nochmal extra abstoßend. Das hier, was Sie hier sehen, ja, dieser Bereich ist unterlegt. Dieser Bereich, der sich hier nennt UF für Urfassung, Manuskript der Urfassung, FF Frühfassung, philosophische Untersuchungen, das ist dasjenige, wozu jetzt auch noch Vorstufen zu benennen sind, aber das ist das, wo man also sagen kann, hier hat man das erste Mal etwas Erkennbares mit dem Titel philosophische Untersuchungen und mit einer vergleichsweise hohen Übereinstimmung zu dem, was später gewesen ist, vergleichsweise deswegen, weil ich hier einschränkend schon als erstes sagen muss, das, was dieses Buch sein sollte, ist eine andere Vorstellung als das, was das Buch am Ende gewesen ist. Wittgenstein hat sich also, wollte schon dasselbe Buch schreiben, hat aber bei der Frage, was soll das für ein Buch werden, nochmal einen wichtigen Wechsel unternommen. Wir werden das dann gleich sehen. Aber hier fängt sozusagen an und das Manuskript 142 ist eine handschriftliche Version eines Buchtextes aus dem Jahre 37 mit 167 Seiten, wie Sie hier sehen. Interessant daran als kleine anekdotische Bemerkung, das war lange verschollen. Das ist im sogenannten Koder-Nachlass gefunden worden, über Wittgensteins Schwester und fragen Sie mich nicht nach den Familienverhältnissen, interessieren mich nicht, irgendwie verheiratet, verschwägert oder sonst was. Der Herr Koder ist über zwei Ecken mit Wittgensteins Schwester verwandt gewesen und dem hat, dessen Frau, glaube ich, hat die Schwester dieses Manuskript gegeben und am Dachboden hat man einige verlorene Wittgenstein-Manuskripte gefunden im Jahre 1993 erst. Das ist die die handgeschriebene Fassung von etwas, was den Titel Philosophische Untersuchungen trägt und was zur Vorlage genommen worden ist für ein Typoskript. Erinnern Sie sich, Wittgenstein hat in diese großen Manuskriptbände geschrieben und hat dann von dort aus gediktiert oder schreiben lassen. Und was Sie hier sehen, ist mehr oder weniger, also vermutlich auch aus dem Jahre 36, 37 ist die Urfassung. Das ist in etwa aus derselben Zeit, 37 in etwa. Und wird als Frühfassung bezeichnet. Diese Frühfassung setzt sich zusammen aus drei Typoskripten, die habe ich Ihnen verabsäumt, um die Sache nicht kompliziert zu machen, setzt sich also zusammen aus dem 225, dem 220, 221 Typoskript. 25 ist das Vorwort, 220 ist eine abgetippte Version dieser Urfassung, und das ist der sogenannte erste Teil der philosophischen Untersuchungen. Und das 221er Manuskript, hier bin ich jetzt an der Stelle, wo ich gesagt habe, der Wittgenstein hat sich eine andere Vorstellung gemacht. Das 221er Manuskript enthält im Wesentlichen Bemerkungen über Mathematik, Grundlagen der Mathematik, und ist das, was in weiterer Folge dann publiziert worden ist als Bemerkungen zu den Grundlagen der Mathematik. Das ist hier noch der zweite Teil des anfänglich anvisierten Buchprojektes Philosophische Untersuchungen. Schauen wir uns das mal an, wie das hier aussieht. Sie haben also 142 Band Philosophische Untersuchungen. Schauen wir mal. Hier geht's los mit, Sie haben hier den Text angefangen Anfangs November 36 und hier, Sie haben hier den Text mit Augustinus und dann geht es mit 100, ich weiß jetzt nicht genau, mit wie vielen Bemerkungen geht es weiter. Das ist also erkennbar etwas, was eng zu tun hat mit dem, was wir haben. Schauen wir uns 220 an. 220 ist ein 220 Typoskript von etwa der ersten Hälfte der Vorkriegsfassung und das geht da einfach rüber. Jetzt sehen wir uns mal an, was wir in der CD-Edition hier sagen können. Das Coda-Manuskript habe ich nicht hier in der mir zur Verfügung stehenden Variante habe ich hier nicht drinnen, also in der zur Verfügung stehenden Variante der CD-Edition, aber Sie können es sich hier anschauen. Hier haben Sie das Typoskript von etwa der ersten Hälfte der Vorkriegsfassung. Hier haben Sie das ist die normalisierte Version, die diplomatische Version, also diejenige, die Ihnen genau das bringt, was hier textkritisch zu betrachten ist, haben Sie hier. Und jetzt schauen wir uns noch die Version an, die das Faksimile hat, damit man sieht, wie das aussieht. Also so sieht das aus. Man kann es auch vergrößern. Ich werde es noch machen. Also ich sage Ihnen jetzt das eine, was ich jetzt zunächst einmal tun werde, ist, ich gehe diese ganzen Genesen durch und werde mich dann einer Interpretation dieser ersten vier Paragraphen widmen, damit Sie nicht den Eindruck haben, dass ich nur über technische Dinge spreche. Aber ich hoffe Ihnen klar genug gemacht zu haben, dass die Technik hier nicht einfach draufgesetzt ist, sondern inhaltlich selbst einen interessanten Beitrag bringt. Gut, schauen wir uns das jetzt nochmal weiter hier an. Das ist also das, was ich hier beschrieben habe hier unten. Jetzt komme ich zur Vorgeschichte von dem. Zu der Vorgeschichte ist das Folgende zu sagen. Die Wittgensteinsche Arbeitsweise hat unter anderem das folgende Feature gehabt, das ich noch nicht erwähnt habe. Er hat nicht nur Zettel geschrieben und diktiert aus seinen Notizbüchern, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von Diktaten an Schüler und Schülerinnen von Wittgenstein, die er im Zusammenhang mit Vorlesungen in Cambridge angefertigt hat. Da hat er sich also hingesetzt und hat denen Bemerkungen diktiert. Zwei der auf diese Art und Weise zustande gekommenen Konvolute sind das sogenannte Blue Book und das sogenannte Brown Book. Das sind Dinge, die entstanden sind 1934, 35 in Cambridge. Und sie finden, aha, sehr interesting, ja. Und sie finden diese beiden Diktate, das Blue Book und das Brown Book, finden sie erhunden. Das sind die Items 309 und 310, das sogenannte blaue Buch, das sogenannte braune Buch, Entschuldigung. Dieses, wie Sie sehen, das ist in Englisch diktiert und enthält diese Passage ebenfalls. Dieses Braunbuch, und hier bin ich also bei der Vorgeschichte der philosophischen Untersuchungen, mit dem hat es die folgende Bewandtnis. Da hat er also eine ganze Reihe von Gedanken, die ihm an dieser Stelle wichtig waren, notiert. Wie Sie sich jetzt schon zurecht legen können, hat er in dem Braunbuch Material verwendet, das ist also 34 diktiert. Und in diesen Diktaten hat er schon Material aus dem Jahre 31 mit drinnen. Das ist das, was ich Ihnen ganz am Anfang gezeigt habe. Also unter anderem dieses Wittgenstein-Material, dieses Augustinus-Material. Das hat er dort diktiert und wollte also schon eine gewisse Kohärenz der Darstellung finden. Hat aber das dann irgendwann aufgegeben, das hat zunächst einmal nicht weitere Konsequenzen gehabt, hat sich aber im Jahre 1936, das ist nun wirklich ein wichtiges Datum, hat er sich aus Cambridge zurückgezogen nach Norwegen und hat dort das Brown Book mitgenommen und das Ziel des Aufenthalts in Skjolden war ganz offensichtlich, das Brown Book umzuarbeiten in eine Buchversion. Diese Umarbeitung der Buchversion, das ist eine deutsche Fassung des auf Englisch diktierten Brown Books. Er hat es also übersetzt und in dieser Übersetzung bearbeitet. Seine Vorstellung war also, indem er es aufs Deutsche übersetzt, kriegt ein Buch raus. Er überarbeitet das Brown Book. In dem Brown Book deutsches Manuskript und jetzt sind einige aus dem vergangenen Jahr angesprochen und können jetzt etwas damit anfangen, denn die Version der Umarbeitung des Brown Books, die er damals 1936 in Norwegen angelegt hat, ist der zweite Teil des Manuskripts 115. Der erste Teil des Manuskripts 115, das ich behandelt habe vergangenes Jahr, das ist aus 34. Der zweite Teil, da hat er die Hälfte des Buchs noch frei gehabt. In dem zweiten Teil hat er die Umarbeitung des Brown Books hineingeschrieben. Schauen wir uns das hier an. Sie haben also das Manuskript 115, hier, philosophische Bemerkungen, philosophische Untersuchungen, die, haben wir es schon hier, ja, das geht ja sehr, sehr schnell, das ist für Sie sehr bekannt, das ist der Beginn dieses Manuskripts und dann gibt es eben den zweiten Teil, das ist hier jetzt etwas unangenehm, weil ich müsste entweder nach Augustinus suchen oder da jetzt 100 Seiten vorwärts blättern, also in der Mitte, nämlich mit extra, mit eigenem draufklippen, in der Mitte dieses Manuskripts beginnen dann diese Umarbeitungsarbeiten. Das ist vielleicht leichter zu sehen. Ja, hier machen wir das mal zu. Das ist jetzt hier das Manuskript 220. Schauen wir uns die Contents an.
Aha, das ist hier das Contents geht nicht, wenn das nicht geladen ist. 115. noch einmal dieselbe Sache und da schauen wir uns jetzt mal, da schauen wir uns jetzt mal das an, was wo das losgeht. 118, wenn ich mich recht erinnere. Kann sich jemand erinnern? Hier. 118, ja. Das ist also die Variante, die er reingeschrieben hat in sein Manuskriptband. Und da wollen wir uns doch jetzt ansehen, wie das aussieht. Ich glaube, das ist auf der anderen CD. Also hier haben Sie, das war Ende August, philosophische Untersuchungen, Versuch einer Umarbeitung. Das kommt also aus der Traditionsgeschichte des Brown Books. Ich gehe jetzt zurück zu meiner Skizze. Jetzt haben wir also das hier erfasst. Diese Version aus 36 endet mit einem dramatischen Abbruch. Er schreibt drunter, dieser ganze Versuch einer Umarbeitung ist nichts wert, und nichts unterstreicht er. Da hat er es also schon einmal gehabt und hat es verworfen.